Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute:
Sicher ist sicher. Am 22. Oktober fand die Beck im Dialogveranstaltung Sicher ist sicher, Patientensicherheit als gemeinsame Kernaufgabe statt. Über die Veranstaltung und ihre wichtigen Inhalte habe ich mit Klaus Reinhardt gesprochen. Also Patientensicherheit beschäftigt uns ja immer wieder in diesem Podcast, aber jetzt gab es ein Beck im Dialog Patientensicherheit, also nochmal ein kleiner Gipfel. Was war da besonders Thema diesmal?
Wir haben uns ja mit dem Thema Patientensicherheit im Laufe der letzten Monate ganz bewusst, dezidiert an mehreren Stellen auseinandergesetzt. Diesmal hieß es Sicher ist sicher, Patientensicherheit als gemeinsame Kernaufgabe. Da ging es einfach darum, was sind Elemente, die bei der Patientensicherheit von Bedeutung sind und auf die wir vielleicht auch strukturell Einfluss haben. Es geht also nicht so sehr um einzelne Situationen, in denen Patientensicherheit verhältnismäßig gefährdet ist, sondern es ging darum, was haben wir an Einrichtungen, nicht jetzt im Sinne von Institutionen, aber sondern auch von Maßnahmen und von Strukturen und von Prozeduren, die dafür sorgen und Rechnung tragen, dass die Patientensicherheit gewährleistet ist. Und auch ein kritischer Reflex, wie sieht es denn aus überhaupt mit der Fragestellung? Ist es denn weiterhin ein Problem? Und ich würde sagen, es ist und bleibt und wird immer ein Problem sein, weil es eine Daueraufgabe ist im Bereich der Medizin. Das auch schon seit 2500 Jahren, auch nicht seit gestern. Und es ist eine auch Verpflichtung seitens der Ärzteschaft, sich dem zu widmen und dafür zu sorgen. Und das war jetzt sozusagen die Abschlussveranstaltung dieses Bogens von verschiedensten Dingen. Sie haben ja einen auch ordentlicherweise moderiert. Da ging es um die Behandlung von Kindern und Jugendlichen.
Mhm. Hat viel Spaß gemacht,
und, die wir hier im Haus gemacht haben. Und so war jetzt diese Veranstaltung eben auch am 22.10., in der wir uns mit der Fragestellung Patientensicherheit befasst haben.
Und jetzt finde ich es ganz spannend. Sie haben gesagt, das ist ja ein Thema seit 2500 Jahren, aber nicht immer in der gleichen Art und Weise. Und ich habe ja mal solche Sachen studiert wie Organisationssoziologie. Und ich finde das ganz schön, dass auch schon vor langer Zeit oder längerer Zeit es auch in Sachen Patientensicherheit so einen gewissen Paradigmenwechsel gab, weil man irgendwann nicht mehr von der Verantwortung des einzelnen Arztes, der einzelnen Ärztin nur ausgegangen ist, sondern auf einmal gesagt hat, man sollte nicht fragen, wenn was schief geht, wer ist schuld, sondern was ist schuld. Man hat also geschaut aufs System und ist ja auch zu Recht, weil unser Gesundheitsversorgungssystem ist sehr komplex.
Also es ist ja immer komplexer geworden, immer arbeitsteiliger und kleinteiliger und damit sind mehr Schnittstellen betroffen und das bedeutet, dass Informationsverlust und Reibungspunkte entstehen können und damit wächst die Gefahr von Fehlern, die gemacht werden. Und die Frage ist ja, wie geht man mit Fehlern um? Das ist also eines der Schwerpunkte bei der Fragestellung, wie sorgt man sinnvoll und verantwortungsbewusst für möglichst große Patientensicherheit. Und das geschieht im Wesentlichen oder an allererster Stelle durch eine vernünftige Kommunikation untereinander im Handeln, aber auch beim Reflektieren über die begangenen oder fast begangenen Fehler. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses System CIRS, der Critical Incident Reporting System, also aus der Luftfahrt entliehen, wo mitgeteilt wird, was wäre fast schiefgegangen. Mhm. Und es gibt natürlich auch Konferenzen und Diskussionen darüber, wann ist was schiefgegangen, was war dann die Ursache. Und da stellt man eben häufig auch fest, dass die Ursache dann auch daran bestehen kann. Und das, glaube ich, ist etwas, was mit am leichtesten zu beheben wäre, dass im Rahmen der Kommunikation auch über Hierarchien hinweg nach wie vor Hemmungen bestehen. Wenn also ein nachgeordneter Arzt oder Ärztin oder auch jemand aus dem Pflegebereich jetzt feststellt, da läuft was nicht richtig und es ist von allen vorher übersehen worden, was ja durchaus passieren kann, dann sollte er den Mut haben und haben können, zu sagen, halt, da ist etwas, das müssen wir uns erst nochmal angucken, bevor wir jetzt zur Start schreiten. Und sollte er ausnahmsweise über sie hinausgeschossen sein, dann sollte man das, wenn das einmal vorkommt oder nur gelegentlich vorkommt, auch das mit Großmut und mit Nachsichtigkeit behandeln und jetzt nicht jemandem deshalb dann in die Ecke stellen oder so kritisieren und vor anderen kritisieren, dass er das nie wieder tut und dann eben seine Neigung und auch seine Bereitschaft aufzumerken eben nachlässt. Und das sind alles Dinge, die sind auch sehr alt und auch schon oft besprochen, aber es ist dann doch erstaunlich, dass sie unverändert ein Problem darstellen.
Finde ich ganz schön. Es gibt so ja zwei so Meilensteine oder Jubiläen vielleicht auch so. Das eine ist wohl hat mir Ihr Team natürlich gesagt, wusste ich nicht, dass es einen Bericht gab, 1999, der ist To Err is Human, also Irren ist menschlich. Und das war dann sozusagen das erste Mal so ein Weckruf, wo man sagt, nee, jetzt müssen wir uns sozusagen mit den Fehlern anders beschäftigen, mit der Fehlerkultur eben auch. Jetzt ist es so, das Fehlerberichtssystem CIRS Medical gibt es seit 2005, also ein 20-jähriges Jubiläum. Ja. Da ist sicherlich schon viel passiert. Aber interessanterweise, Sie haben angesprochen, das Vorbild ist die Luftfahrt. Und da ist es ja so, da werden die Piloten also nun wirklich gedrillt drauf. Auch der jüngere Pilot, dem älteren immer Feedback zu geben, auch die Berichte immer gnadenlos zu verfassen, weil die Fehlerkultur wichtiger ist als die Eitelkeit jedes Menschen. Und jetzt weiß ich nicht, ob das schon zu 100% in der Medizin so ist. Da haben wir ja doch Oberärzte, Chefärzte und da, ich würde sagen, hierarchisches Denken ist der Medizin nicht ganz fremd.
Nein, definitiv nicht. Ich glaube, dass Deutschland da auch besonders ausgeprägt ist. Mhm. In den angelsächsischen und skandinavischen Ländern ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Mhm. Das ist traditionell so. Ist eine Frage von kultureller Entwicklung. Wir hatten so das Universitätsmedizinswesen des Übergangs des 18. und 19. in dem das sehr kultiviert war und wo sie das sehr etabliert hat. Der sogenannte Schwalbenschwanz, wenn der Professor über die Station ging und seine Visite hielt. Also ein langer Schwanz von Oberärzten und dann Assistenzärzten und Studenten oder Studierenden, die hinterher liefen, das war Standard und so das prototypische Bild dessen, was sich da abspielte. Es gab, das nur so eine Anekdote mal am Rande, an der Universität Düsseldorf gab es einen großen Internisten, ich sage jetzt keinen Namen, der machte dann seine Chefvisite gerne an einem Samstagnachmittag, um die zu ärgern, die vielleicht auch mal einen Samstag frei haben wollten. Und natürlich traten dann alle an und wurden aber auch dann während der Visite gelöchert. Und das ganze Szenario hatte den Spitznamen die Christenverfolgung. Mhm. Ja. Okay. Also um mal zu beschreiben, was das für ein
Ritus war. Jemand, der
war.
Auch bedauerte, dass man nur noch ein Halbgott in Weiß war und kein
Ganzer. Ja, wahrscheinlich. So. Also ich habe ihn nicht kennengelernt, aber ich kann es mir vorstellen. Aber das ist ja nur ein Ausdruck dessen, wie das empfunden wurde von denen, die das mitmachten. Und dass das also auch bis heute nachhalt, das würde ich jetzt nicht aus systematischer, statistischer Erhebung und wirklich wissenschaftlich nachgewiesener Evidenz behaupten können. Also das ist auch von mir aus nur gefühlt. Mhm. Aber ich glaube, das Gefühl ist nicht ganz falsch.
Also an der einen oder anderen Ecke mag es noch wichtig sein, vielleicht die Sicherheitskultur zu verändern und wie man damit umgeht. Aber wie stehen wir denn insgesamt da in Sachen Patientensicherheit? Sie haben gesagt, das Hierarchische ist vielleicht auch speziell deutsch. Aber sind wir gut, schlecht, Mittelfeld, typisch?
Ich würde sagen, dass wir bei uns in Deutschland in den letzten 10, 15, 20 Jahren tatsächlich diese Kultur schon in erheblichem Maße verändert haben und dass sie da vieles getan hat. Ja. Neben dem CIRS gibt es Peer Reviews, es gibt von uns immer wieder erneuerte Back-Curricula zum Thema Patientensicherheit, indem wir uns mit den Grundsätzen und Prinzipien befassen. Wir machen die Konferenzen in den Krankenhäusern. Also es passiert vieles, bei dem wir uns systematisch miteinander hinsetzen und reflektieren über das, was wir tun. Und es gilt, das auszubauen und die Erfahrungen, die man da in einzelnen Strukturen sammelt, zusammenzutragen und immer wieder zu nutzen, um voranzukommen.
Und um die Sicherheitskultur zu verändern, machen Sie ja auch einiges. Also nicht nur, dass Sie beim Aktionsbündnis Patientensicherheit quasi Geburtshelfer waren, sondern ich habe gehört, dass in Ihrem Bundesärztekammer-Curriculum ärztliche Führung, da ist tatsächlich Patientensicherheit auch integriert, weil nicht Vertuschung, sondern mehr Sicherheitskultur ist Führungsaufgabe.
Genau so. Da wird darauf hingewiesen, dass es natürlich derjenige ist, der den Betrieb führt oder der ihm vorsteht, der im Wesentlichen dafür verantwortlich ist, wenn die Kommunikationskultur so ist, dass eben Fehler nicht zugegeben werden oder nicht angemahnt werden können oder auch nicht bekannt gemacht werden können, aus Gründen der eben schon diskutierten hierarchischen Strukturen. Und daran arbeiten wir intensiv, dass sich daran etwas ändert. Und daran hat sich natürlich auch was geändert.
Und das zweite Thema ist ein Kompetenzthema, aber diesmal nicht die Gesundheitskompetenz, wo man den Patienten, die Patientin selber schlauer machen möchte, sondern hier geht es jetzt um tatsächlich Patientensicherheitskompetenz. Und das ist was für Medizinerinnen und Mediziner.
So ist es. Und es geht aber auch für uns, und ich würde auch da sagen, haben sich die Systeme im Sinne einer systematischen Reflexion verbessert. Mhm. Was vielleicht in dem Zusammenhang, und das haben wir das auch diskutiert, ist auch angesprochen worden in der Veranstaltung, sicher ist sicher, dass natürlich auch die Bedingungen, unter denen wir tätig sind, nicht unerheblichem Einfluss sind auf die Fragestellung, können wir Patienten sich mit größtmöglicher Sicherheit behandeln. Wenn ich also einen unheimlichen Produktivitätsdruck habe und wenn ich einen Zeitdruck habe, in einer bestimmten Zeiteinheit heute deutlich mehr Prozeduren vollzogen werden müssen, als vielleicht noch vor 10 oder erst recht vor 20 Jahren, dann ist die Gefahr, dass in solchen Strukturen Fehler geschehen, größer geworden. Mhm. Und aus diesem Grunde, glaube ich, muss man auch sich das anschauen, auch vor dem Hintergrund, wie viel Personal braucht man, wie viel Zeit braucht man für die einzelne Prozedur, ist alles, was wir tun, so richtig und angemessen. Woher stammt und kommt der Druck? Ist der unter Umständen auch vermeidbar durch Veränderung von Vorgehensweisen und von Herangehensweisen? Also das sind schon Dinge, die einen, glaube ich, und die uns zunehmend beschäftigen müssen, weil sich diese Verhältnisse natürlich in den letzten anderthalb Jahrzehnten erheblich verändert haben.
Und was ich total spannend finde, ist, selbstverständlich geht es als erstes um PatientInnen, aber dann ist es so, selbst wenn keine Fehler gemacht werden, das Gesundheitspersonal steht ja auch unter einem enormen Druck, hat Angst vielleicht möglicherweise Fehler zu machen, fragt sich, was passiert dann. Wenn mal was schief geht sozusagen, ob es jetzt am Operateur oder der Operateurin lag oder nicht, dann kann es trotzdem sein, dass man eben psychische Probleme bekommt und so. Und man muss sich sozusagen auch um die Leute kümmern, die entweder Fehler machen oder unter diesem Druck stehen oder sich Vorwürfe machen, was auch immer da passiert.
Das ist völlig richtig, Sie haben recht. Und das ist ein Grund dafür, dass man, wenn es eng wird und wenn viel los ist, und so versuche ich es zumindest für mich, wenn ich ärztlich tätig bin, in meiner Praxis zu machen, wenn es ganz voll ist, arbeite ich langsamer. Ganz bewusst. Da schalte ich einen Gang zurück und nicht hoch, weil ich, wenn es eben geht, keine Fehler machen möchte. Jedenfalls keine, die ich vermeiden kann. Und ich habe gestern in der Praxis gearbeitet und hatte einen Mann, der war an der Hand operiert worden, hat einen handchirurgischen Eingriff im Bereich seines Sehnenapparates der rechten Hand. Der Mann war für mich neu als Patient und ich habe die Wundkontrolle vorgenommen, nachdem er entlassen worden war und die Fixierschiene gelöst und ihm einen neuen Verband gemacht und habe vorher mir das gut durchgelesen, was in dem Klinikbericht stand, der sehr vernünftig verfasst war und gut leserlich und fertig war. Also das war alles prima. Es war nicht ganz klar, was das diagnostisch war, weil das eine tuberöse Veränderung war im Bereich der Innenhand, von der noch keine Histologie vorlag, die aber für den Operateur auch unklar war. Also die haben sich schon ziemlich intensiv mit dem befasst, eben weil das eben keine Routine-Geschichte war. Aber einen Fehler haben sie trotzdem gemacht. Sie haben davon in dem Bericht geschrieben, dass es an der linken Hand vorgenommen war. Es war aber die rechte.
Okay.
Und das ist eine der ältesten Fehler, die es gibt, nämlich der Seitenverwechslung. Eine der allerältesten.
Aber besser beim Bericht als bei der Operation.
Das habe ich auch gedacht, aber ich habe dem Patienten das trotzdem erzählt. Und es hilft ja, wenn der Patient auch darauf achtet, ob es die rechte oder die linke Seite ist. Und dann gibt es Menschen aus unserem Beruf, die fühlen sich dann, wenn ein Patient da zwischendurch auch noch komisch vor der Seite angemacht. Und finden das völlig unangebracht, dass ihnen da der Patient jetzt was erzählt. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde es total angebracht und angemessen. Und jede Nachfrage eines Betroffenen ist an der Stelle legitim. Insbesondere, wenn es sich um invasive Eingriffe handelt. Und auch eine psychische Intervention kann invasiv sein, in Anführungszeichen, weil sie nämlich erhebliche Tragweite haben kann. Also aus dem Grunde glaube ich, man gut beraten, wenn man alle halbgöttlichen Attitüden in der Plastiktasche lässt.
Und es gibt ja durchaus bei den Systemtheoretikern die Idee, dass es nur funktionierende Systeme gibt. Da müssen alle Teilsysteme auch dabei gut funktionieren. Das heißt, das sind dann nicht nur die Chef- und die Oberärzte, sondern das geht eben bis zum Patienten, zum Pflegepersonal und so weiter und so fort.
Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, hieß es da früher zu dem Thema. Und wenn da Spannung draufkommt, und das ist in unserem Betrieb heute natürlich eher der Standard, dann sind wir gut beraten, wenn alle diese Glieder gut organisiert sind. Und insofern ist Patientensicherheit auch eine Frage von Organisation, Timing, Verantwortungsbewusstsein, Reflexion, Kommunikation, kommen viele Aspekte, systemische Aspekte zueinander. Und es ist viel wichtiger, sich um die zu kümmern. Einmal um deren Bedeutung, davon wissen wir aber, weitestgehend jedenfalls, da wird man auch immer noch mal was Neues feststellen. Aber dann geht es im Wesentlichen darum, dass man daran arbeitet, dass sich die verbessern. Das ist entscheidend. Und das geschieht aus meiner Sicht vielleicht dann doch gelegentlich noch zu wenig.
Das heißt, es ist Luft nach oben. Das ist ja auch immer gut sozusagen. Seit etwas über 25 Jahren haben wir einen anderen Blick auf eine nötige Fehlerkultur und daraufhin, dass man auch im System, in den Ablaufen, in den Strukturen was verbessern muss. Jetzt stehen wir wieder an so einer Schwelle. Es gibt so ein paar ganz konkrete Dinge, wie die aktuelle Krankenhausreform jetzt hier in Deutschland vor allem, aber auch was global wirkt, Digitalisierung, KI und so weiter und so fort. Werden wir noch deutliche Verbesserungen der Patientensicherheit erleben in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, dass wenn KI denn tatsächlich KI ist und stabil funktioniert und sauber und anwender- und nutzerfreundlich gebaut ist, dass wir dann nochmal einen Sprung nach vorne machen können. Davon bin ich fest überzeugt, weil so eine Struktur einfach einen Standard setzt und den einfach gnadenlos, rücksichtslos, in Anführungszeichen, abfragt und dafür sorgt, dass er kommen soll. Also insofern sehe ich dem unter diesem Aspekt eigentlich wohlwollend entgegen. Vielleicht noch eine Bemerkung zu der Fragestellung, wir sind besser geworden, das sind wir ja. Und ich glaube, dass man vielleicht auch konstatieren darf, dass die Ärzteschaft sich dem, jedenfalls so lange wie wir von der Bundesärztekammer uns da an der Stelle bewegen, offen und mit möglichst großer Verantwortung auch nähert und die überhaupt nicht in der Attitüde sich bewegt. Es passiert ja so wenig angesichts der Vielzahl von Arzt-Patienten-Kontakten. Also das ist verschwindend gering. Ja, statistisch ist es verschwindend gering. Für den Betroffenen im Einzelfall ist es unter Umständen von großer Tragweite. Und insofern ist jeder Einzelne schon zu viel. Und wir sind aufgerufen, was daran zu tun. Was nicht hilft und was dann auch aus unserer Sicht gelegentlich manchmal mit ein bisschen eingeschränktem Amüsement wahrgenommen wird, ist die Tatsache, dass es natürlich auch Beteiligte gibt, die sich darin gefallen, den Ärzten die Kurpfuscherei in sehr polemischer und auch sehr plakativer Weise vorzuhalten. Das ist total unangemessen und führt aus meiner Sicht nicht weiter. Und ja, wertschätzt auch die Bemühungen, die wir in den letzten 15, 20 Jahren an den Tag gelegt haben, aus meiner Sicht viel zu wenig.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.